Vater, wir danken dir für neuen Sonntagmorgen in deiner Gegenwart, in deiner Freiheit. Danke, dass wir wieder singen dürfen. Danke, dass wir dich wieder loben und preisen dürfen. Danke, dass du dasselbe bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass du uns durch und durch liebst. Danke, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, sondern dass du uns veränderst immer mehr in das Ebenbild des Christus. Danke, Jesus, dass du in uns lebst, in uns wirkst. Danke, dass du uns beschneidest, dass du Äste, die keine Frucht bringen, abschneidest. Danke, dass du pflegst, was Frucht bringt. Dass der Saft in den guten Stamm fließt, vom Stamm in die Äste, und dass es ja Frucht hervorbringt. Ein jeder nach dem, wie du ihn geschaffen hast, ein jeder nach der Frucht, die du ihm in sein Leben hineingegeben hast. Jesus, ich bete, dass jeder von uns den Wunsch hat, fruchtbar zu sein. Herr, wir wollen keine kahle Dornsträuche sein, wir wollen fruchtbare Bäume sein, Bäume der Gerechtigkeit, gepflanzt am heiligen Wasser, Frucht bringen 12-mal im Jahr. Vater, ich danke dir, dass unser Leben fruchtbringend ist. Nicht tot, nicht abgestorben, sondern fruchtbringend. Vater, und auch wenn es eine Dürre in diesem Land gibt, sind wir weiterhin fruchtbar. Halleluja, weil wir nicht von dieser Welt abhängig sind, sondern von dir. Du bist unser Versorger und du bist der, der uns grünen lässt, der uns fruchtbar sein lässt. Halleluja, in jedem Bereich unseres Lebens. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Wow. Habt ihr die Predigten von Vanessa genossen? War echt toll. Sie hat ganz viele Zeugnisse gekriegt. Ich auch. Ich habe auch über einige Stellen ganz lange, tagelang, stundenlang nachgedacht und habe gemerkt, der Heilige Geist arbeitet an meinem Herzen. Und jede Predigt ist wichtig. Es ist nicht wichtig, wer der Lautsprecher ist. Wichtig ist, was die Botschaft ist. Halleluja. Und das müsst ihr euch merken. Es ist so, so wichtig. Halleluja. Und Gott ist gut. Er gibt uns immer was Neues. Immer wieder erinnert er uns auch an Dinge. Er ermahnt uns, aber er ist gut. Halleluja. Amen. So, heute habe ich ein Thema, was schon die ganze Woche eine Bibelstelle in meinem Geist sich bewegt hat. Und es geht ums Kniebeugen. Und ich habe gedacht, ich bin mal gespannt, was der Herr daraus macht. Und habe einige Dinge entdeckt im Wort, die mir bisher gar nicht so klar waren. Die werde ich euch heute alle zeigen. Und es wird eine gute Predigt, weil Gott gut ist. Und weil er uns gute Dinge gibt. Wir starten mal gleich in Epheser 3 ab Vers 14. Oder nur mal Vers 14. Haben wir schon? Und da sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und diese Bibelstelle, dieser Satz ist die ganze Woche in meinem Geist gewesen, in meinem Herz. Und ich habe gewusst, irgendwas will der Vater mir sagen. Irgendein Punkt ist ihm wichtig in dieser Zeit, in der wir sind. Und das Kniebeugen ist so eine Sache in unserer heutigen Zeit, gell? Das kennen wir gar nicht mehr so richtig, wenn wir ehrlich sind. Wir sind in einer Demokratie, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, und jeder hat die Einstellung, du hast das Recht auf meine Meinung. Ja, jeder denkt so, ne? Aber sich zu beugen, seine Knie zu beugen, sich unterzuordnen, ist ganz schwierig. Auch für Christen merke ich, ist es ein schwieriges Thema. Manche kommen aus Missbrauch, manche kommen aus ja schwierigen Verhältnissen, und je schwieriger ein Kind es zu Hause gehabt hat, desto schwieriger wird's für diesen Menschen, wenn er erwachsen ist, seine Knie zu beugen. Sehe ich doch nicht ein. Er wächst auf mit Rebellion, er wächst auf mit einer Schutzmauer ums Herz, und diese Mauer, die ist eigentlich verkehrt, weil die ist ähnlich wie die Mauern der DDR. Die wurde offiziell gebaut als Schutzwall gegen die Faschisten, gegen den Westen. Aber in Wirklichkeit wurde sie gebaut, dass die eigene Bevölkerung nicht abhauen kann. Und genauso ist diese Mauer im Herzen. Du denkst, du schützt dich nach außen, aber eigentlich sperrst du dich selber ein. Und das ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir eine Freiheit haben dürfen, wo wir gerne unsere Knie beugen. Ich werde euch heute einiges zeigen und ich denke, es wird uns frei machen, es wird uns helfen. Okay? Und hier heißt es deshalb, wir kommen auch gleich darauf, was deshalb meint, deshalb beuge ich meine Knie, ist eine Erkenntnis dahinter. Paulus sagt deshalb, weil ich das verstanden habe, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und in Wikipedia habe ich mir mal rausgesucht, was die Definition für Kniebeuge ist. Interessiert euch das? Da heißt es, das Niederknien oder die Kniebeuge beziehungsweise der Kniefall ist eine Demutsgeste gegenüber einer überlegenen Person, beispielsweise einem König oder politischen Herrscher. Vielfach wird Niederknien als Ausdruck der religiösen Verehrung einer Göttlichkeit oder eines Fürsprechers ausgeführt. Niederknien ist eine Demutsgeste. Leute, da ist eine Power drin, die wir noch nicht verstanden haben. Denn Gott gibt dem Demütigen Gnade und dem Stolzen widersteht er. Wer weiß, wie der Engel heißt, der seine Knie nicht mehr beugt vor Gott? Luzifer, mitsamt seiner ganzen Bagage. Ja, ist das wahr? Er hat sich entschieden, nicht mehr zu beugen vor Gott. Das bedeutet, er rebelliert, er entscheidet selber, er weiß es besser und das ganze Programm, was dabei ist, passiert uns nie. Wir sind immer einer Meinung mit Gott. Alles, was er uns sagt, sagen wir Halleluja, Amen. Thomas, geh und entschuldig dich gerne, Herr. Halleluja. Geh zu deinem Schuldiger, vergib ihm. Erlass deinem Schuldner die 50 Euro, die er schuldet, und schenk ihm noch 100. Ja, Herr, oh, tut es gut. Halleluja. Ach, ist es toll. So sind wir, gell? Halleluja, schön wär's. Schön wär's. Okay, wir schauen uns mal ein paar Punkte an, aber bevor wir das tun, werden wir jetzt mal praktisch. Komm, lasst uns alle mal auf die Knie gehen, der das gesundheitlich kann, der das möchte. Lass uns mal ein paar Sekunden auf die Knie gehen. Ich mache es auch aus dem Grund, dass ihr ein Gefühl bekommt. Und dann macht mal alle eure Augen zu. Auch die im Internet CD hören, macht es zu Hause, geh auf die Knie und lasst es erstmal wirken. Ich bin mal zu 30 Sekunden still. Okay, dürft wieder hoch, wenn ihr wollt. Komisches Gefühl, oder? Sind wir ehrlich? Sind wir nicht so gewohnt? Vielleicht tut deine Kniescheibe schon weh. Vielleicht meldet sich dein Rücken. Vielleicht irgendwas anderes, was gerade irgendwie weh tut. Das ist dein Körper, der reagiert. Aber eigentlich merken wir verschiedene Dinge aufs Knie gehen. Es fühlt sich, finde ich, irgendwie ein bisschen komisch an, ein bisschen unangenehm. Wir kommen mal zu einigen Punkten. Der erste Punkt, den ich habe, ist, ich verlasse meinen Stand, wenn ich auf die Knie gehe. Ich verlasse meinen Stand. Darfst du da hinmachen? Ich verlasse meinen Stand bedeutet, ich verlasse das, für was ich stehe. Okay? Stell dir mal so einen Bayern-Fan vor mit seinem Schal. Und du hast Bayern. Und du gehst zu dem hin und sagst, nimm deinen Bayern-Schal weg. Bayern, ich hasse Bayern München. Wirf den auf den Boden und tritt drauf oder ich hau dich zusammen. Wenn der einen Stand hat, sagt es doch mir wurscht. Einen Dreck werde ich tun. Ich werde nie meinen Schal auf den Boden werfen. Ich werde schon gar nicht drauf treten. Warum? Er nimmt einen Stand ein für etwas, was ihm wichtig ist. Okay? Und wir haben auch oft einen Stand. Wir haben eine Meinung und diese Meinung kreiert unseren Stand. Wir haben einen Stand, einen Standpunkt, wenn man so will. Wo stehst du? Wo stehst du gerade? Für was stehst du? Was magst du, was magst du nicht? Dinge, die dir unwichtig sind, für die wirst du keinen Stand einnehmen. Wenn du Tiere nicht liebst, wenn dir Tiere egal sind, wirst du einen Tierquäler beobachten und sagen, ist doch mir wurscht, sondern mein Köder. Ja, der schießt auf Vögel, ja, ist doch mir egal. Versteht ihr, was ich meine? Gibt ja tausende Beispiele dafür. Okay? Wenn ich auf die Knie gehe, verlasse ich meinen Stand. Ich stehe nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Okay? Wenn ich auf die Knie gehe, Punkt 2, ich werde wehrlos. Wenn ich auf der Knie bin, bin ich wehrlos. Ja, da kann ich nicht kämpfen, wenn ich auf den Knien bin. Ich kann mich schlecht wehren. Wie soll das? Ist das wahr? Ja, ich habe noch nie zwei Boxer gesehen, die kurz vorm Fight sind und dann geht einer auf die Knie. Schlecht. Okay, aber wenn wir auf die Knie gehen, sind wir wehrlos. Wir schauen uns erstmal die Punkte an, dann schauen wir sie uns geistig an, erstmal im Natürlichen. Wenn ich auf den Knien bin, kann ich nicht schnell reagieren. Ich kann nicht schnell reagieren, wenn ich auf die Knie bin. Wenn dann Auto angerast kommt, ich muss erstmal von den Knien hoch. Ich kann nicht schnell reagieren. Wenn ich auf die Knie gehe, mache ich mich kleiner. Ich bin kleiner, nicht größer. Ich mache mich kleiner, okay? Ich gebe alle Macht auf oder ab, wenn ich auf den Knien bin. Richtig? Ich gebe alle Macht auf. Wenn ich nicht die Macht aufgeben will, wenn ich sage, nee, das sehe ich gar nicht ein, werde ich nicht auf die Knie gehen. Ich bleibe stehen. Ich widerstehe. Wenn ich auf die Knie gehe, kann ich, das ist der nächste Punkt, nicht meinen Weg weitergehen. Ich kann nicht meinen Weg weitergehen, wenn ich auf der Knie bin. Auf den Knien kann ich nicht gehen. Okay? 8 Punkte sind es. Wenn ich auf den Knien bin, kann ich nicht weglaufen. Geht nicht. Und der letzte, ich muss zuhören. Wenn ich auf den Knien bin, muss ich zuhören. Wenn ich mich entscheide, im Positiven auf die Knie zu gehen, wenn ich mich entscheide, im Gebet in die Gegenwart Gottes zu gehen, auf die Knie zu gehen, ich glaube, wir praktizieren das zu wenig, dann verlasse ich meinen Standpunkt. Stellt euch vor, ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel, weil wir hier keine Chinesen haben. Zumindest wüsste ich es nicht. Stell dir vor, es gibt einen Mensch, der hat einen Standpunkt und der heißt, Chinesen sind alles Verbrecher. Die lügen, die betrügen, das sind die Schlimmsten auf der Erde. Wenn er diese Meinung hat, was hat er dann? Einen Standpunkt. Korrekt? Das ist seine Meinung. Ob das jetzt richtig, falsch ist, ist erstmal gar nicht die Frage. Er hat eine Meinung, er hat einen Standpunkt und den nimmt er ein. Jetzt kannst du mit ihm diskutieren. Auch Gott kann mit dir diskutieren und Gott diskutiert eigentlich nie. Ich habe es nie erlebt, dass Gott diskutiert. In 30 Jahren nicht einmal und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Weil Gott ist kein Gott der Diskussion, Gott ist ein Gott der Meinung und seines Wortes. Sein Wort steht in Ewigkeit. Steht im Wort, dass Chinesen schlecht sind. Steht im Wort, dass irgendeine Rasse, Sprache, Nation oder Geschlecht oder irgendwas schlecht ist. Nein. Also kann dieser Standpunkt, den einer einnimmt und sagt, die Chinesen sind schlecht, hat mit dem Wort Gottes wie viel zu tun? Nichts. Ich nehme jetzt extra Beispiele, wo ich nicht denke, dass die euch betreffen, sonst wäre es vielleicht zu krass heute Morgen. Da wird der eine oder andere vielleicht weinen oder auf die Knie gehen, ich weiß es nicht. So, wenn ich auf die Knie gehe, mache ich mich wehrlos. Ist eine Entscheidung, die ich treffe, ganz bewusst, ja oder nein. Ich gebe auf vor Gott. Machen auch Soldaten, wenn sie besiegt sind, gehen sie auf die Knie, heben die Hände. Das heißt, ich gebe auf, ich ergebe mich. Das tust du auch im Geist. Wisst ihr, dass das nicht einmal im Jahr passiert, an Ostern oder Weihnachten, was eh kein biblisches Fest ist, sondern es passiert in deinem Herzen. Okay, du kannst nicht schnell reagieren, wenn du auf den Knien bist. Und das ist gut so, weil es heißt, sei schnell zur Gnade, langsam zum Zorn. Okay? Du machst dich kleiner, wenn du auf die Knie gehst. Du nimmst eine Demutshaltung ein. Du gehst nicht in Gottes Gegenwart und sagst, oh, die Hatscher ist dumm und die Lydia ist blöd da hinten und meine Frau, die Bärbel, ist die allerblödste, aber ich bin toll. So betet natürlich keiner, aber manchmal denken wir so. Komm, sei ehrlich. Ja? Aber Gott sieht wohin? In unser Herz. Wenn ich aber auf die Knie gehe, dann nehme ich ganz bewusst eine Haltung ein der Demut. Und auf die Knie gehen ist nicht der Punkt, sondern dass du zuerst in deinem Herz kniest. Und dann reagiert der Körper. Wenn du denkst, wenn ich auf die Knie gehe, dann ist es toll. Vergiss es. Kommen wir nachher noch dazu. Ich gebe alle Macht auf. Auch Kontrolle, Macht, Rechthaberei gebe ich ab an Gott. Wenn ich vor Gott auf die Knie gehe und mich ergebe, was kann ich dann für Forderungen stellen? Keine. Geht nicht. Ich kann meinen Weg nicht mehr weitergehen. Meine Bockigkeit, meine Sturheit, meine Rebellion. Nee, das passt mir nicht. Wenn die Vanessa predigt, komme ich nicht. Ich komme nur, wenn der Thomas predigt. Wenn der Gastprediger Markus Dippel da ist mit seinem bayerischen Dialekt, den mag ich auch nicht. Da komme ich auch nicht. Wisst ihr, wir treffen immer Entscheidungen. Und die Frage ist, hat Gott uns diese Entscheidung gegeben oder ist es unser Fleisch? Ist es unsere Rechthaberei? Ist es vielleicht sogar unser Stolz? Manche Predigt in meinem Leben, die mich geprägt hat, wo ich gehört habe, war von Leuten, die mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Ich habe 10 Jahre lang Andrew Womack gemieden. Wenn der redet ganz langsam. Wenn ich den, der Typ schon wieder, wupp weg. Ich hatte 15 christliche Fernsehsender. Konnte ich rumzappen. Ich hatte ja die Wahl. Ne? Du alter stinkender Fisch, du Walfisch. Und nach 10 Jahren sagt der Heilige Geist zu mir ganz plötzlich, wo ich ihn wieder weggezappt habe, schalt zurück und hör ihn an. Hä? Ich bin ja sofort immer gehorsam, habe ich 3-4 Mal zurück wieder weg, den höre ich mir nicht an. Die Stimme wieder, schalt zurück, hör ihn dir an. Da passiert was mit dir. Dann habe ich zurückgeschaltet und habe mich ganz bewusst entschieden, ihm zuzuhören. Mann, war das herausfordernd für mich, die ersten 2 Minuten. War es ganz schwierig. Ich übertreibe jetzt natürlich, ja. Und nach 2 Minuten habe ich gemerkt, hey, was der Mann sagt, ist super. Was der lehrt, ist genial. Was der für Beispiele bringt. Und hat er erzählt vom Schützengraben im Vietnamkrieg. Und solche Sachen interessieren mich sowieso. Dachte ich, das ist ja genial, was der sagt. Dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe gemerkt, ich muss meinen Standpunkt verlassen. Dass ich ihn ablehne, weil er langsam spricht. Dann habe ich gemerkt, nicht ich habe 10 Jahre gewonnen, weil ich mir den Trottel nicht angehört habe, sondern ich habe gemerkt, ich habe 10 Jahre verloren, wo ich gute Nahrung mir hätte bei ihm holen können, habe ihn abgelehnt, weil er so langsam spricht. Versteht ihr den Punkt? Du musst, wenn du auf die Knie gehst, deinen Standpunkt verlassen, weil ohne geht's nicht. Amen. Standpunkt stehen. Habt ihr das verstanden? Okay. Und du kannst deine Wege nicht mehr weitergehen. So. Und wenn du auf den Knien bist, kannst du nicht weglaufen, wenn Gott dir was sagt, was dir nicht schmeckt. Wenn er dir einen Spiegel vorhält. Und du denkst, boah, was für ein Drecksack, wer hat den reingelassen? Ich liebe es ja manchmal, wenn du so Tiere siehst, die, wo sie Leute da einen Spiegel hinstellen. Da kommt der Gockel, ganz stolz. Und dann, boah, und dann guckt er den an im Spiegel und dann fordert er den heraus. Und dann pickt er wie blöd auf die Glasscheibe. Da lache ich mich kaputt. Wir sind manchmal auch so. Was für ein eitler Gockel. Guck dir mal den Angeber an. Junge, das bist du selber. Nee, ich bin demütig. Von Herzen. Gott sieht uns ein bisschen anders, oder? Ganz anders. Nur wenig Tiere erkennen ihr Spiegelbild. Und die haben dann Genuss daran und gucken sich so genau an und oh. Aber die meisten reagieren aggressiv. Hast du schon mal festgestellt, dass genau die Leute, die so sind, wie du bist oder warst, dich am meisten aufregen? Die aggressivsten Nichtraucher, die ich kennengelernt habe, sind die ehemaligen Raucher. Blöd, geh weg mit dem Gestank. Vorher 3 Schachteln am Tag. Egal, wenn das gestört hat. Könnte man jetzt endlos weitermachen, egal. Darum geht's mir nicht. Sondern geht mir, dass ihr versteht, was los ist. Ihr kannst nicht weglaufen. Du kannst wieder von den Knien auf die Beine und sagen, das höre ich mir nicht länger an. Aber jetzt reicht's, Herr Jesus. Oh, Rotzlöffel, was du mir alles sagst und weg bist du. Wie der verlorene Sohn. Du kannst deinen Weg gehen, machen, was du Lust hast, das Erbe verprassen, aber ich weiß, wo du am Ende wieder landest. Genau da, wo du in die Sackgasse rein bist. Jeder falsche Weg in deinem Leben ist eine Sackgasse, es hat kein Ziel. Aus der Sackgasse kommst du wie raus, hab schon 100 Mal gepredigt, an dem du genau zurückfährst oder gehst an den Punkt, wo du wo rein bist. Alles andere hilft nicht. Du kannst da gegen alle Autos fahren, gegen alle Häuser, sagen, ich finde einen Weg hier durch. Machen manche so, das sind manche. Ich gebe nicht zu, dass das eine Sackgasse ist. Das ist mein Weg. Mein Weg. I did it my way. Ja, viel Spaß. Ich weiß, wo du am Ende bist. Ich weiß es. Das kann 2 Tage dauern, 2 Monate, 2 Jahre, 20 Jahre. Manchmal trifft man Christen 20 Jahre später und ich denke mir so, boah, null Entwicklung, null Veränderung. Die reden noch denselben Stuss wie vor 20 Jahren. Warum? Weil die fahren immer an der Sackgasse rum. Für manche ist die Sackgasse auch der Kreisverkehr. Die fahren da rein, geben Vollgas, sagen, da kommt man nicht mehr raus, da kommt man nicht mehr raus. Ja, dann müsste man auf die Bremse treten. Dann würdest du langsam die Ausfahrt erkennen. Aber weil du Highspeed im Kreis fährst, wird das nichts. Oh, Jesus, help us. So, jetzt kommen wir zu den nächsten 8 Punkten, die positiv sind. Schauen wir uns die an. Halleluja. Wenn du auf die Knie gehst, dann bist du auf Empfang. Du bist auf Empfang geschaltet. Du bist auf Empfang. Ist das nicht cool? Wenn du auf die Knie gehst, wirst du gesegnet. Ich benutze das Wort gesegnet jetzt, obwohl ihr wisst und ihr gelernt habt, wir sind schon mit einem geistlichen Segen, wir werden nicht mehr gesegnet. Aber ich finde kein besseres Wort für gesegnet. Man könnte noch sagen, der empfängt Gutes. Wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst, kann es dir nicht schlecht gehen, ist unmöglich, wisst ihr das? Wenn du die Gegenwart Gottes mal erlebt hast, im Gebet oder du warst im Himmel entrückt oder was auch immer, im Lobpreislied schmilzt du dahin, in der Anbetung, dann merkst du, wer hat es schon mal erlebt übrigens, ja, die meisten, dann merkst du, du kannst auf, wenn ich, oh, Halleluja, ich spüre die Salbung so arg. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin oder gerade aus ihr komme, kann ich auf niemand böse sein. Es geht nicht. Ich kann niemand hassen, ich kann niemand verfluchen, es geht nicht. Ich könnte die ganze Welt umarmen und knuddeln. Ich denke an meinen schlimmsten Feind und denke mir, oh Herr, rette ihn. Wenn die Salbung und die Gegenwart wieder weggehen, dann kommen manchmal die alten Sachen zurück. Dann denke ich, oh, aber in der Gegenwart Gottes bist du immer gesegnet. Dir geht es gut. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes sein und du kommst raus und bist völlig depressiv. Das geht nicht. Bei ihm ist Freude und Wonne die Fülle, sagt das Wort. Bei Gott gibt's nur Gutes. Wenn es dir nicht gut geht, dann, weil du nicht in der Gegenwart Gottes bist. Und die Gegenwart Gottes ist nicht abhängig, ob du im Palast sitzt oder in der Gefängniszelle. Stimmt's? Ich weiß ein Zeugnis von jemand, der hat sich bekehrt in der Gefängniszelle, wo sich zuvor der Insasse verbrannt hat. Da roch es nach verbranntem Fleisch, die Zelle war rußgeschwärzt. Bestimmt ganz arg lecker, ne? Und der Mann hat sich da drin bekehrt und sagt, es war der schönste Ort auf der ganzen Welt für mich. Von dem schlimmsten Ort zum schönsten Ort. Warum? Hat der Ort sich verändert? Nein, was hat sich verändert? Die Gegenwart Gottes. Halleluja. Und wenn du auf den Knien bist, ist die Gegenwart Gottes da. Wenn du auf den Knien bist, hörst du zu. Nächster Punkt. Dann hörst du zu. Du kommst zu einer Ruhe. Du kannst nicht weglaufen, das haben wir schon. Ja, du hörst zu. Du hörst zu im wahrsten Sinne des Wortes. Du gehst nicht deinen Weg, sondern du bist zu einem Stillstand gekommen auf den Knien, korrekt? Und dann kann ich frei werden. Auf den Knien kann ich frei werden. Ich zeige euch gleich, wie das zusammenhängt. Auf den Knien werde ich frei, weil Gott dem Demütigen Gnade gibt. Ich kann frei von allen Süchten werden. Ich kann frei werden von allen Sorgen, Problemen und Nöten, wenn ich auf die Knie gehe und Gott zu Nummer eins mache und nicht mit ihm diskutiere oder mit ihm rumrede, was jetzt besser wäre oder Gott das Recht gebe auf meine Meinung. Schwierig. Auf den Knien erkenne ich die Wahrheit. In Klammer, was los ist. Auf den Knien erkenne ich die Wahrheit. Auf den Knien, nächster Punkt, mache ich mich mit Gott eins. Ich frage ihn, was ist dran, Papa? Was ist dran? Was soll ich tun? Was soll ich beten? Wie geht's weiter? Amen. Wisst ihr, dass Jesus ständig betete? Dass er ständig auf den Knien war? Wenn die Leute anfingen, ihn zu loben und zu preisen und zu sagen, du bist der tollste Jesus, den wir kennen, dann heißt es ganz oft im Wort, und er verschwand mitten durch sie und ging an einen einsamen Ort und fing an zu beten. Warum? Er hat gemerkt, oh holla, die Leute wollen mir die Ehre geben, aber es ist nur einer, der gut ist. Wer? Der Vater. Und er hat sich keine Ehre gegeben oder sich geben lassen, die dem Vater gebührt. Er verschwand von den Leuten, damit sie ihn nicht weiter loben, und hat alle Ehre dem Vater gegeben. Er ging an einen einsamen Ort, betet und sagt, Papa, auf den Knien betete er und sagte, Papa, nur du bist gut, alle Ehre gebührt dir. Das ist gut für uns. Das ist eine gesunde Herzenshaltung. Ich mache mich eins mit Gott, nicht gegen Gott. Nicht ich bin der große Chaka, ich kann's, ich hab's gelernt, ich hab's drauf. Ganz schlechte Charaktereigenschaft sowas. Trifft man immer wieder Leute. Die denken, sie haben es besser drauf. Solange sie nicht gelernt haben, auf den Knien zu sein, vergiss es. Lieber einer, der es nicht so gut kann, der aber auf den Knien ist, wie einer, der nie auf die Knie geht, kann es aber super. Das wird nicht gut ausgehen. Weil Gott teilt seine Ehre mit wie viel? Mit niemand, mit keinem. So, und auf den Knien werde ich gehorsam. Der Herr hat mir diese 8 Punkte gegeben. Ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Ich höre immer, sag Herr, was der nächste Punkt, schreibe ich auf. Der nächste Punkt schreibe ich auf. Das geht alles im Bruchteil von Sekunden. Dann fange ich an, das zu lesen und denke, hey, das ergänzt sich ja voll. Das habe ich beim Schreiben nicht gemerkt. Punkt 1, ich verlasse meinen Stand. Wenn ich meinen Stand verlasse, bin ich auf Empfang. Soweit alles noch im grünen Bereich, oder? Wenn ich wehrlos werde, wenn ich meinen Kampf, meine Abwehr aufgebe, werde ich gesegnet. Ist das cool? Leute, ich bin so oft so total begeistert von dem, was Gott gibt. Ich kann nicht schnell reagieren. Wenn ich nicht schnell reagieren kann, muss ich zuhören. Oder dann höre ich zu. Weil wenn ich zuhöre, kann ich nicht reagieren. Schon mal jemand dich vollgequasselt, wenn du gerade was anschaust? Passiert mir in meiner Familie immer. Ich sitze am PC, höre was ankommt von hinten, 2 und quassel mich voll. Dann entweder höre ich denen zu oder muss ich auf Pause drücken. Aber beides geht nicht. Und so ist es mit uns auch. Entweder läuft unser Lebensspielfilm oder wir hören Gott zu. Aber beides geht nicht. Wir müssen in unserem Leben auf Pause drücken oder auf Stopp, um Gott zuzuhören. Dann der nächste Punkt, ich mache mich kleiner. Wenn ich mich klein mache, komme ich zur Ruhe. Richtig? Wenn ich sage, ich hab's recht, ich bin's, da komme ich nicht zur Ruhe, da komme ich zur Unruhe. Wenn ich sage, Herr, ich mache mich klein, greif du ein, übernimm du's, komme ich zur Ruhe. Korrekt? Wenn ich alle Macht aufgebe oder abgebe, dann kann ich frei werden. Jetzt geht's ins Eingemachte, gell? Aber ich will entscheiden. Ich weiß, was richtig ist. Genau dann geht's in die Hose. Egal, ob du eine Firma hast, eine Familie, einen Partner, Kinder. Wenn du entscheidest, geht es in die Hose. Es wird nicht funktionieren. Okay? Wenn du zusammen mit Gott entscheidest, wenn du alle Macht aufgibst, alle Kontrolle, dann wird's gut. Und das ist der Punkt, wo ganz viele scheitern, vor allem mit ihren Kindern. Wo sie klammern und manipulieren und wo kommst denn du jetzt her, wo warst denn du heute und alles kontrollieren wollen, das geht in die Hose. Es wird genau das Gegenteil bewirken. Ich hatte früher halt so eine Situation mit meinen Schwiegereltern. Da war der McDonald's nebendran. Vor 30 Jahren war McDonald's noch nicht so normal wie heute, da war das was Besonderes, Junkfood. Ja? Und da habe ich dort gegessen, habe mir noch einen Milchshake geholt und dann sind wir dahin gefahren und ich denke mir nichts, lauf mir Milchshake rein. Die erste Bemerkung von meiner Schwiegermutter, ich liebe ja alle Schwiegermütter, oh, war da wieder bei McDonald's. Oh, ging mir das auf die Nerven. Nee, bei McDonald's. Nix gegen meine Schwiegermutter, versteht mich richtig, ich bin gut mit ihr heute, ja? Aber damals ging's mir auf die Nerven und vielleicht hat die das auch gar nicht so gemeint, wie ich es empfangen habe. Versteht ihr? Ich habe gedacht, die kontrolliert, die manipuliert, die will alles wissen. Dann habe ich angefangen, alles zu entfernen. Ja, nichts von McDonald's rein, gleich alles dann bei McDonald's in den Müll, nichts im Auto lassen, weil wenn sie noch mit rausgeht und tschüss sagt, sieht sie wieder, oh, war dabei. Das ist nicht gut. Das ist schwierig, okay? Dann haben wir 7, kann nicht weglaufen. Mache ich mich eins mit Gott. Geht ja nicht anders. In Gottes Gegenwart gibt's nur 2 Möglichkeiten. Entweder Gott wird wie ich oder ich werde wie Gott. Komm, sei ehrlich. Wenn du in Gottes Gegenwart bist, entweder sagst du ja zu dem, was er sagt, oder er sagt ja zu dem, was du sagst. Ich weiß die Antwort. Ihr auch, stimmt's? Wir probieren's manchmal, aber es klappt nicht. Okay, letzter Punkt, 8. Wenn du zuhören musst, wirst du gehorsam. Durch Hören des Wortes kommt Glauben, durch Glauben der Gehorsam. Wenn du zuhören musst, wenn du nicht mehr weglaufen kannst, wenn Gott dir auch mal die Leviten liest, wenn Gott dir auch mal die Meinung sagt und wenn Gott uns korrigiert, ist es immer in Liebe. Seine Korrektur hat immer das Ziel, das beste Resultat zu bringen. Unsere Korrektur hat oft das Ziel, dass wir hören, ach der Thomas, der weiß, wo es lang geht. Wenn der Thomas mich korrigiert, ja, von dem nehme ich was an, weil er ist so voller Weisheit. Und der Thomas möchte das gerne hören. Thomas Fleisch, nicht Thomas Geist. Thomas Geist braucht diesen Mist nicht. Dein Geist auch nicht, aber das Fleisch. Und das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass das regiert. Halleluja. Jetzt gehen wir nochmal in die Bibelstelle rein und schauen uns das mal an. Ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater weiter. Deshalb, erinnert euch an deshalb. Deshalb, weil er der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Hast du Vaterschaft verstanden? Hast du Vaterschaft verinnerlicht? Beugst du leicht deine Knie? So, jetzt haben wir alle ein Problem. Wir hatten alle einen liebevollen Vater in dieser Welt, der uns umsorgte, der sein letztes Hemd für uns gab, der immer da war, wenn es uns schlecht geht. Richtig? Deswegen fällt es uns extrem leicht, vor Gott die Knie zu beugen, weil wir merken, das tut so gut. Es gibt ein paar Ausnahmen, nicht viele, die hatten nicht so einen tollen Vater. Manche haben gar keinen Vater. Wiederum andere, die sind so ein Retortenkind, künstlich hergestellt und irgendwo, ne, geboren. Und das Komische ist, dass selbst das Kind, was aus dem Labor ist, immer die Frage hat, wer ist mein Vater? Schon mal festgestellt? In Amerika gibt's so einen Samenspender, der hat 160 Kinder. Und das sind, fast alle davon wollen wissen, wer er ist. Und mit der Samenbank war so ein Vertrag, dass die nie sagen, wer er ist. Die eine hat jetzt geklagt, hat vor Gericht Recht bekommen. Und jetzt wurde genannt, wer der ist. Und die Kinder sehen sich alle ähnlich. Die sehen aus wie der. Das sind aber alles so allein, viele alleinerziehende Muttis. Die sagen, ich brauche keinen Mann, ich krieg das alles alleine hin und so ein Käse. Warum, wenn die Kinder doch so eine tolle Mutti haben, die alles hat, warum fragen sie nach ihrem Vater? Weil Gott diesen Samen in den Menschen gelegt hat. Wissen zu wollen, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter. Wenn ich Vater sage, ist Mutter genauso wichtig. Nicht, dass ihr denkt, Vater ist wichtig, Mutter nicht. Nein, das ist genau gleich wichtig. Aber Vaterschaft ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn wir einen guten Vater haben, fällt es uns leicht nachzugeben, ja zu sagen, Papa, du hast recht, ich mach, was du sagst. Wenn wir aber einen schlechten Vater hatten, das haben die meisten, dann haben wir Rebellion in uns. Wir, nein, das sehe ich gar nicht ein, ich weiß es selber besser. Ich habe mal einen tollen weltlichen Bericht gesehen, wo ein Psychologe gesagt hat, wenn Kinder unter schlechten Eltern aufwachsen, dann fängt die Rebellion immer am Kopf an, an der Frisur. Haare ab, Haare lang, Haare nach oben, Haare nach außen, Haare grün, Haare lila. Ganz oft, wenn ich in der Fußgängerzone so junge Mädchen sehe, meistens übergewichtig, richtig übergewichtig, da haben sie grüne oder blaue Haare. Man weiß schon, was da los ist, die Seele schreit. Die Seele schreit wegen der Ablehnung, wegen Übergewicht, sie sucht Hilfe, sie schreit. Und zur Abschreckung nach außen färben sie ihre Haare, werden Punker, Rocker, Popper, was auch immer. Sie wollen irgendwo dazugehören. Oder Gruftis, ja, wo ich vor ein paar Wochen in Leipzig war, am Völkerschlachtdenkmal, lauter Gruftis. Alter, da denkst du, du bist im Endzeitfilm. Warum machen Leute das? Weil sie Schmerz, tiefen Schmerz in sich haben. Aber das Interessante fängt immer im Kopf an. Und es kommt aus der tiefen Verletzung, Enttäuschung oder des Nichtvorhandenseins eines liebevollen Vaters. Dann habe ich gesehen eine andere Sendung über junge Mädchen, wo man eine Studie gemacht hat, wann die das erste Mal Sex haben und warum. Das fand ich super interessant, weltlicher Bericht. Mädchen, die in einem guten Elternhaus aufgewachsen sind, die vor allem eine liebevolle Beziehung zum Vater hatten, haben ganz spät angefangen mit Sex. Sogar oft nachdem sie weit über 20 waren. Mädchen, die keinen guten Vater hatten, da waren schon 9, 10, 11, 12, 13, ging's da schon alles los. Interessant, oder? Und dieser Psychologe konnte das nicht erklären, aber mir war es klar. Er hat es nur festgestellt in der Studie. Haben mehrere tausend Frauen befragt, die haben da anonym Auskunft gegeben und dann flossen die Antworten rein. Und es war bemerkenswert zu sehen, dass Mädchen, die Achtung und Ehre von ihren Eltern bekamen, vor allem vom Vater, haben sich selber geachtet und geehrt und haben gesagt, ich gebe mich nicht dem Erstbesten hin. Und da, wo es nicht so war, da war es genau das Gegenteil in der Hoffnung. Ja, die Jungs wollen ja immer Sex. Und dann, wenn es dann passiert, dann darf sie noch 2 Minuten kuscheln danach. Und für die 2 Minuten hat sie dann mit jedem Sex. Und dann, ihr wisst schon. Aber ich fand es interessant, wie wichtig so eine gesunde Beziehung zum Vater ist. Und was wir haben als Christen ist, egal was die Vergangenheit ist, wir haben eine brillante Zukunft. Und egal, und das ist, was ich euch oft erkläre und sage, der Teufel erinnert dich niemals an deine Zukunft, weil er weiß, die ist gut. Er erinnert dich nur an deine Vergangenheit. Stimmt's? Und du willst Pastor sein? Und du willst Christ sein? Und das, was du gemacht, und das ist, warum erinnert uns der Teufel immer an das, was wir gemacht haben früher? Weil das sein Programm ist. Und mit was will er uns wieder in die Welt locken? Mit dem Programm. Nachdem ich mich bekehrt habe, was habe ich am meisten vermisst? Die Freundschaft unter den Rockern. Die Gemeinschaft, der Zusammenhalt. Das habe ich vermisst bei Christen. Bin 2-3 Mal wollte ich zurück. Weil bei Christen habe ich gemerkt, da ist ganz viel geheuchelt. Ja, Bruder, ja, Schwester. Oh. Alles gespielt. Aber da muss man durch. Warum? Weil man auf die Knie muss. Und sagen, Gott, es ist nicht meine Entscheidung, wer sich bekehrt, es ist deine. Und deine Kinder sind gut. Auch wenn sie gerade blöd zu mir sind, sind sie trotzdem gut, weil du gut bist. Amen. Das ist eine Entscheidung. Gott hat eine Zukunft für dich. Und wenn Gott dich an etwas erinnert, ist es immer deine Zukunft. Hat Gott dich schon mal an deine Vergangenheit erinnert? Warum kann er das gar nicht? Weil er sie ins tiefste Meer hinabgeworfen hat und er weiß es gar nicht mehr. Jeder von euch hat mal was ganz Schlimmes angestellt. Und ich weiß das, dass der Teufel immer wieder kommt und dir sagt, hey, das und das. Und wenn es nur was ganz Banales war, wo du mit 8 Jahren einen Lutscher im Tante-Emma-Laden geklaut hast und ansonsten bist du so ein ganz Braver, kommt der Teufel immer mit diesem Lutscher. Stimmt's? Und er sagt dir, komm, geh hin, gib dem Mann 5 Euro, bezahl den Lutscher. Wisst ihr, diese Käse ist überhaupt nicht von Gott. Gott braucht es nicht, er hat deine Schuld bezahlt. Und Gott kann machen, dass dieser Mann mehr als genug bekommt, durch irgendeinen Segen, den Gott arrangiert und dein Schaden schon lange bezahlt ist. Ohne dass der das weiß, dass er von dir einen Schaden hatte oder dass du es wieder gut machen musst. Wenn du dich mit den alten Dingen beschäftigst, kannst du nicht in die Zukunft. Gestern war Christoph da, hat mich besucht und hilft mir mal am PC, wenn das Ding mich nervt. Und dann, bevor ich auf die Knie gehe, rufe ich den Christoph an. Nee, das war Spaß. Am besten macht man beides. Und habe ich zu Christoph gesagt, in dem Gespräch, wo wir uns unterhalten haben, Gott hat mir mal gesagt, Thomas, schau mal nach hinten, lauf nach vorne. Probier's mal aus. Guck mal nach hinten und lauf nach vorne. Du kannst nicht laufen. Dein Körper sagt automatisch Stopp, weil du nicht siehst, wo du hingehst. Wisst ihr, im Geist ist es genau 1:1 dasselbe. Wenn du dich mit deinem Kopf in der Vergangenheit aufhältst, oh, wo komme ich her, was habe ich gemacht, oh, wenn ich nur in der Schule, oh, wenn ich nur Abitur, wenn ich nur dies, wenn ich nur das. Wo willst du hingehen? Wo willst du ankommen in deinem Leben? Du bist da hinten und da bleibst du auch. Christen, die nicht erfolgreich sind, haben dieses Problem. Weil Gott steht ihnen nicht im Weg. Der Teufel auch nicht. Sie selber blockieren sich ständig mit dem, was sie nicht können, anstatt zu sagen, ich kann das und ich mache das jetzt. Amen. Leute, Gott ist gut. Ich habe ein Zeugnis gehört von der Sharon Stone, das ist eine britische Prophetin. Vor vielen Jahren, 99 war das, auf einer prophetischen Konferenz in Rinteln, werde ich nie vergessen. Da hat sie erzählt, es gab eine Mutti in Südafrika, so eine richtige Mama. Die hatte einige Kinder und ihr Mann hat sie verlassen. Sie war alleinerziehend. Sie hatte nichts. Sie wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Zu der Zeit war noch Apartheid. Könnt ihr euch erinnern? Die Trennung zwischen Schwarz und Weiß. Und dann sprach der Herr zu ihr, weil sie immer treu war. Ich werde dich über vieles setzen. Tolle Prophetie, gell, wenn man so gerade in der braunen Masse sitzt. Aber sie war aus einem anderen Holz gestrickt. Sie war wie Maria. Der Engel kommt, sagt, du wirst schwanger werden. Und Maria sagt eine berechtigte Frage. Wie soll denn das gehen? Ich habe noch nie einen Mann gehabt. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und du wirst schwanger werden. Okay, sagt Maria, in Ordnung, nehme ich. Sie wusste nicht wann, sie wusste nicht wie, sie wusste gar nichts. Sie sagte nur, in Ordnung, nehme ich. Das ist Weisheit, Leute. Gott macht es nicht anders. Er sagte zu dieser Frau, du wirst über vieles gesetzt. 10 Jahre später traf sie die wieder. Die hatte 5 McDonald's-Restaurants in Südafrika, war Multimillionärin, hatte einen 600er Mercedes mit Sonderausstattung und Chauffeur, vollzeitlich angestellt, hatte eine Putzfrau und eine Köchin, Vollzeit angestellt. 10 Jahre später. Und all ihre Kinder hat sie alle großgezogen, haben alle studiert. Wie ist das möglich? Josef, du sitzt im Gefängnis mit den Ratten und Kakerlaken und mit den Verbrechern und von einem Tag morgens noch hast du noch deine Knastmahlzeit gegessen und im Nachmittag bist du der zweite Mann unter Pharao und regierst über ganz Ägypten. Wisst ihr, Gott ist so viel größer als das, was wir denken können, wenn wir bereit sind, auf die Knie zu gehen und auf Empfang zu schalten und ihm zuzuhören, was er sagt, nicht was wir sagen. Wir reden oft zu viel. Wir müssen unseren Stand verlassen. Der Punkt 1 war, du musst deinen Standpunkt verlassen und sagen, Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Sei doch still geworden, gell? Auf die Knie gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Zu sagen, Gott, ich gebe auf, und zwar 10%. 90 behalte ich, aber 10 sind für dich. Wird das funktionieren? Es wird nicht funktionieren. Du musst alles aufgeben und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Das hast du eigentlich schon in der Bekehrung gemacht. Aber es dauert eine Weile, bis wir verstanden haben, dass wenn Jesus der Kapitän wurde, dass dann wir nicht mehr das Steuerrad in der Hand haben. Wir pfuschen alles noch so rein und machen, man geht es nicht in die Richtung, wo ich will. Und der Herr liebt uns zu sehr, als dass er uns eine Ohrfeige gibt. Und sagt, hey Junge, geh mal auf deine Position. Ich bin der Kapitän. Und manchmal lässt er uns auch laufen, bis wir merken, die blöde Sackgasse. Im Englischen ist ja das viel besser wie Sackgasse. Dead End Road, Todesende Straße. Ja, da kommt nichts mehr. Todesende ist tot. Da kommt nichts mehr, geht's nicht weiter. Viele Abzweigungen, die wir so im Leben machen, merken wir, Mann, wir haben viel Zeit verloren. Stimmt's? Gott kann alles wiederherstellen. Der kann Beziehungen wiederherstellen, der kann wieder Menschen in unser Leben bringen. Selbst dein Kind, was vielleicht gestorben ist, kann er dir neue schenken. Aber was nie wiederkommt, ist die Zeit. Die ist für immer vorbei. Die ist für immer weg. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn du knien musst wegen Religion, Ritual, Tradition oder weil es jemand von dir verlangt, ist der Sinn dahinter weg. Die Katholischen sind ständig auf den Knien. Die Buddhisten sind ständig auf den Knien. Es gibt so einen heiligen Berg von den Buddhisten, da ist 7 Kilometer außen rum. Einmal im Leben gehen die da auf den Knien rum, die sind komplett blutig. Aber um ihren Göttern gnädig zu stimmen, irgendwas zu beweisen, rutschen sie darum. Wisst ihr, das hat mit auf die Knie gehen nichts zu tun. Wenn du jetzt denkst, oh toll, jetzt gehe ich auf die Knie, dann freut sich der Herr, dann kriege ich, was ich will. Wird nicht funktionieren. Nochmal, das habe ich vorhin schon gesagt, zuerst musst du in deinem Herzen auf die Knie gehen, und dann folgt dein Körper. Wenn es nur der Körper ist, ohne das Herz, ist der Sinn dahinter für die Katz. Ist sinnlos. Okay? Halleluja. Machen wir den nächsten Vers. Dass euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Der inwendige Mensch ist wer? Der Geistmensch. Der Geistmensch liebt es, auf die Knie zu gehen. Dein Geist musst du nicht zweimal fragen. Der liebt es, auf die Knie zu gehen. Dein Fleisch ist das Problem. Das fleischlich gesinnt sein, dein Stolz, deine Bockigkeit, dein und es gibt's doch nicht und was erlaubt er sich und das ist, wo der Kampf ist. Christsein ist eigentlich so leicht, so einfach. Gott hat Christsein. Ein gesundes, erfolgreiches Christsein ist so einfach, dass es immer Religiöse braucht, die kommen und sagen, ja, so einfach ist es nicht. Ich habe schon Leute hier gehabt, mit denen habe ich diskutiert, wann die Sünden vergeben sind. Habe ich gesagt, deine Sünden sind vergeben, wann und wo? Ja, am Kreuz. Sei ja, ist es so? Ja. Ja, aber wenn jetzt noch eine Sünde nicht vergeben ist, dann kommst du in die Hölle. Habe ich hier diskutiert. Habe ich gesagt, aber das macht doch keinen Sinn. Sei jetzt, stell dir vor, ich stehe an der Ampel und ich sage gerade in der roten Ampel, oh Herr, wasch mich rein mit deinem Blut, vergib mir alle meine Sünden. Bist du dann reingewaschen? Ja. So, und dann läuft eine Blondine vorbei mit einem Mordsausschnitt und ich gucke hier auf die, ne, und hab unreine Gedanken. Und dann laufe ich los, ist noch rot, denk an die Blondine, 40 Tonner kommen, bumm, blatt, noch 3 Zentimeter hoch. Komme ich jetzt in den Himmel oder in die Hölle? Ja, dann kommst du in die Hölle. Weil du hast ja gerade an die Blondine gedacht. Sag, was ist denn das für ein Schwachsinn? Da muss ich ja Jesus jeden Tag 15 Mal ans Kreuz nageln. Entweder sind die Sünden ein für alle Mal vergeben oder nicht, korrekt? Merkt ihr, wie krank manche Gedanken sind bei Christen? Und es kommt nicht vom Heiligen Geist, die Gedanken. Die stehen auch nicht im Wort. Im Wort steht es ein für alle Mal ans Kreuz und hat alle Schuld bezahlt. Korrekt oder nicht korrekt? Dann sind auch meine Sünden von morgen vergeben. Dann sagt er diese Person, nein, das glaube ich nicht. Dann sage ich, weißt du eigentlich, als Jesus ans Kreuz ging, ich bin 1970 geboren, 1970, 1970 Jahre, oder nicht ganz, wenn wir das Leben von Jesus abziehen, sagen wir 1900 Jahre nach Jesus, wir sind ganz großzügig jetzt, ja? Waren da meine Sünden schon mit am Kreuz oder nicht? Ja, ich sage ja, du widersprichst dich gerade. Entweder ist Jesus vor 2000 Jahren, 1900 Jahren oder rechnen für so viel du willst, auf die Minute genau. Entweder ist er dort für mich, Thomas Bauer, geboren 1970, gestorben oder nicht. Da lagen ja alle meine Sünden lagen in der Zukunft. Korrekt? Wenn er dann nur für die gestorben ist an meiner Bekehrung und nicht für die, die nach der Bekehrung passieren. Wo ist denn da die Logik? Macht doch keinen Sinn. Und all dieser Mist kommt von Religion. Vor allem aus dem Katholizismus. Die dir immer wieder sagen, nee, nee, das stimmt nicht. Nein, nein, du kommst noch ins Fegefeuer. Nein, Jesus ist nicht für alle Sünden gestorben. Wenn Jesus nicht für alle Sünden gestorben wäre, dann wäre sein Werk ja nicht vollbracht. Korrekt? Dann müsste jede Generation einen neuen Jesus haben, der für sie stirbt. Macht doch keinen Sinn. Korrekt? Okay, Jesaja 45, Vers 23. Und jetzt schauen wir uns 3 Bibelstellen im Alten Testament an und 3 im Neuen, die sich komplett ergänzen, wo es um die Kniebeugen geht. Und ihr werdet feststellen, wie wichtig dieses Thema Gott ist. Ihr werdet feststellen, dass es ein elementar wichtiges oder ein wichtiger Punkt ist in der christlichen Lehre oder in dem, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Ist extrem wichtig. Okay? Ich habe bei mir selbst geschworen. Wisst ihr, dass im Wort steht, niemand darf schwören, weder bei Gott noch bei sich selbst? Warum? Weil es niemand einhalten kann. Wenn Gott schwört, dann möchte ich sagen, Attenzione. Weil Gott wird diesen Schwur nicht brechen, noch auflösen. Wenn Gott sagt, ich schwöre, dass es so sein wird oder dass es so ist, dann muss man wirklich aufpassen in der Bibel. Dann geht es um ein wichtiges Thema. Ich habe bei mir selbst geschworen und Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde. Gerechtigkeit ist ausgegangen aus meinem Munde. Ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören. Gott sagt, ich schwöre bei mir selbst, dass jede Kreatur, die ich je geschaffen habe, ob Mensch, Dämon oder Tier, die werden alle, was eine Zunge hat, wird bekennen, dass ich der Herr bin. Und ihre Knie beugen. Alle werden ihre Knie beugen. Alle. Alle. Die Frage ist, ab wann? Die meisten ab wann? Ab dann, wenn es zu spät ist. Nämlich, wenn sie dazu gezwungen werden durch die Allmacht Gottes. Aber nicht freiwillig, nicht aus dem Herzen. Wir dürfen es freiwillig tun. Aus unserem Herzen, nochmal schließt sich der Kreis. Okay? Römer 14, 11 wird diese Bibelstelle zitiert. Ich finde interessant, wie Gott Dinge sagt im alten Bund unter dem Gesetz und es im neuen Bund unter der Gnade zitiert wird. Dann ist es nicht aufgehoben oder nutzlos, sondern es hat dieselbe Kraft. Römer 14, Vers 11, denn es steht geschrieben, die Stelle von Jesaja, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Es ist nicht aufgehoben. Es hat sich nicht verändert. Es ist dasselbe. Und wenn das für Gott extrem wichtig ist, was denkt ihr, was es in unserem Leben dann ist? Ja, ich bin Christ, ich habe den Geist, für mich ist es aufgehoben. Ich muss mich vor niemand beugen, ich habe die Freiheit im Herrn. Uiuiuiuiuiui. Wenn selbst Jesus sich unter die Macht Gottes beugt. Ich finde es immer interessant, Christen zu treffen, oder eigentlich nimmer interessant, ich bin froh, wenn ich davon verschont bin, die sagen, ich brauche keine Gemeinde mehr. Wir sind heute eine moderne Gesellschaft, ich brauche keinen Pastor, der mir sagt, wo es lang geht und so weiter. Wisst ihr, die Bibel sagt ganz klar, Christus ist das Haupt des Leibes und er hat die Gemeinde gegeben durch die Offenbarung, die Paulus empfing. Die Gemeinde, Christus ist das Haupt der Gemeinde und nicht der unabhängigen Gruppe. Und ich sage dir, es geht kein Mensch über diese Erde, der nicht irgendeinen über ihm hat. Ist das wahr? Du hast entweder einen Arbeitgeber, deinen Chef oder einen Vorgesetzter. Der Vorgesetzte hat wieder einen Vorgesetzten. Du hast eine Bundeskanzlerin, die dir sagt, was lang geht oder dich zwingt, eine Maske zu tragen. Ist es so? Wir sind nicht frei. Und ich finde Christen seltsam, die sagen, ich lass mir nichts sagen. Und schon gar nicht von geistigen Leitern. Die Wurzel dieses Problems, dieses Übels, ist wieder die Vaterbeziehung. Das Negative, was sie erlebt haben. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Leute hier am Anfang zuckersüß zu mir sind und dann auf einmal werde ich das Arschloch. Muss ich knallhart so sagen. Und manchmal weiß ich bis heute nicht, was ich ihnen getan habe. Aber ich weiß, was da läuft. Ich bin zuckersüß und ganz lieb und am Anfang sagen sie mir ganz oft, oh, du bist der liebste Pastor, den ich je kennengelernt habe. Guck mal, ich predige hier in Sandalen, kurzen Hosen, Harley-T-Shirt. Ich brauche keinen Anzug und Krawatte. Du darfst kommen, wie du willst. Wir haben hier Freiheit. Freiheit braucht was? Disziplin. Du kannst ja hier auch nicht im Minirock kommen und als Frau mit T-Shirt ohne BH. Nix gut, diese. Ich erkläre dir auch, warum, wenn du es nicht verstehst. Aber machen wir dann wann anders. Okay? So. Alles hat seinen Sinn und Zweck. Und Leute, die rebellieren gegen Autoritäten, haben in irgendeiner Weise Missbrauch erlebt mit Autoritäten. Das kann sein, dass ein Pastor ein Diktator geworden ist. Das ist Missbrauch. Richtig? Es kann aber auch sein, dass ein Pastor dir die Wahrheit auf den Kopf zusagt und du denkst, nö, das nehme ich nicht an. Dann ist es wieder Rebellion. Und am Ende kristallisiert sich was in deinem Herzen heraus, wo du dich entweder entscheidest, auf die Knie zu gehen oder du widerstehst. Korrekt? Beides geht nicht. Wenn du widerstehst, kannst du nicht auf die Knie. Und wenn du auf den Knien bist, kannst du nicht widerstehen. Stimmt's? Wenn du auf den Knien bist vor Gott im Gebet, in seiner Gegenwart, wirst du merken, dass viele Dinge, die gerade noch dich so beschäftigt haben, werden verschwinden, weil seine Gegenwart heilsam ist. Weil du sagst, Herr, ich gebe auf, ich gebe es dir. Gott kann Situationen lösen, das ist unfassbar, was Gott wenden kann, wie bei Josef, vom stinkenden Knastinsassen zum zweiten Mann in Ägypten. Gott kann solche Dinge tun. Er kann eine alleinerziehende Mama in Südafrika zur Millionärin machen innerhalb von 10 Jahren. Wie funktioniert sowas? Auf die Knie gehen. Gott fragen, was ist dran? Okay? Philipper 2, Vers 10 ist dasselbe. Auch hier nochmal ausführlicher beschrieben. Wo und wer? Philipper 2, Vers 10. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel auf der Erde und unter der Erde sind. Von dem Namen Jesus, wissen wir. Jedes Knie, was im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist. Somit alle, ohne Ausnahme. Okay? Knie beugen. Habe ich mir bis die Woche gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich gehe öfters auf die Knie, auch auf dem Lobpreis nehme ich mir ein paar Minuten, gehe auf die Knie oder irgendwie immer, wenn ich spüre, ich mache da kein Ritual draus, weil dann ist es wieder daneben. Wenn ich spüre jetzt so, wenn ich den Herrn höre und sage, geh auf die Knie, dann mache ich das. Oft weiß ich nicht warum, aber ich mache es einfach. Oder zu Hause kannst du auf die Knie gehen, dein Kämmerlein. Vielleicht werde es mal dran, wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, was dich richtig, richtig ärgert. Anstatt dich aufzuregen und zu schimpfen, geh doch mal auf die Knie. Gib doch mal deinen Stand auf. Gib doch mal deine Rechthaberei auf, deine Rebellion oder keine Ahnung. Mach doch dich mal klein und Gott groß. Das Schweigen der Lämmer. Psalm 22, Vers 30. Auch nochmal explizit über die, die in der Hölle sind. Ihr wisst ja, dass jeder, der in der Hölle ist, Gott lästert und schimpft, weil sie in der Hölle sind. Es ist ja bei jedem so. Wenn du im Gefängnis gehst, 1000 Insassen und fragst, schuldig, unschuldig, sagen sie alle unschuldig. Selbst wenn es da einen Videofilm gibt, wie er den umgebracht hat, sagt, das war nicht ich. Sind alle unschuldig. In der Hölle sind auch alle unschuldig. Und deswegen lästern sie die ganze Zeit Gott. Und sieh, was hier steht. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Die werden Gott loben und preisen. Aber Gott sei Dank dürfen wir das in der Freiheit tun. Hä? Dürfen wir das jetzt schon tun. Und jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt mit den letzten beiden Bibelstellen. Wenn du dich vor dem Falschen gebeugt hast, wird schwierig. Für uns wird es schwierig, weil es Macht über uns ergreift oder uns in Besitz nehmen kann. Aber wir gehören trotzdem Jesus. Wir sind trotzdem gerettet, wir sind trotzdem auf einem guten Weg und wir können jederzeit umkehren und sagen, Herr, reiß mich raus aus dem Ganzen. Korrekt? Ich habe einige Christen in meinem Leben kennengelernt, die die Frucht der Sünde in ihrem Leben schmerzlich erfahren haben. Was ist die Frucht der Sünde? Tod, Trennung von Gott. Sie erleben Gott nicht mehr, sie spüren Gott nicht mehr, obwohl er da ist. Mein Lieblingsbeispiel ist der Alkoholiker. Der Alkoholiker kommt zu dir und sagt, oh, Thomas, kannst du mal für mich beten? Sag, ja, was ist denn los? Ja, du weißt ja, ich trinke und oh, ich habe so Leberschmerzen und Nierenschmerzen und Magenschmerzen und mein Darm spinnt und das tut weh und Kopfweh habe ich und die Zähne fallen mir raus und die ganze Palette. Und dann sagst du zu ihm, du, die Lösung ist ganz nah, hör auf zu saufen. Und jetzt kommt etwas, was Gott mir vor Jahren erklärt hat. Er hat gesagt, Thomas, es gibt Menschen, die lieben die Sünde, aber sie hassen die Frucht der Sünde. Verstanden? Wenn er frei werden will, kannst du für diesen Menschen beten. Und wenn es 2 Jahre dauert, bis er frei wird, dauert es 2 Jahre. Okay, wenn er will. Wenn er nicht will und er will, dass du für ihn betest, lass es gut sein, es bringt nichts. Du brauchst nicht für seine Leber beten, dass die Werte besser werden, wenn er gerne weiter säuft. Lass ihn weiter saufen. Und wenn er sich den Kragen absauft, dann ist es so. Ich bin da mittlerweile ganz knallhart. Das hört sich jetzt erstmal lieblos an. Nee, das ist Weisheit. Weil solche Leute können zur Beschäftigungstherapie werden. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du nicht gut die Stimme Gottes hörst, dann trainier dich im Stimme Gottes hören, bevor du sagst, ja, der hat mir gesagt, ich soll den ablehnen. Das sind die Ausnahmen, nicht die Regel. Die Regel sind die Leute, die frei werden wollen. Verstanden? Aber wenn du spürst, ganz klar vom Heiligen Geist, ohne Zweifel, der beschäftigt mich nur. Er weiß, er hat die Schmerzen vom Saufen. Wenn er weiter saufen will, soll er das doch tun. Aber dann werde ich doch nicht für seine Schmerzen. Was ist das für ein Quatsch? Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn einer lügt und hat ständig Probleme, weil er dauernd lügt, dann muss er mit was aufhören? Mit dem Lügen. Wenn einer stiehlt und wird immer wieder erwischt und hat schon 2 Abmahnungen in der Firma und dann wird er das dritte Mal erwischt und ist arbeitslos. Ja, sorry, es ist die Frucht der Sünde. Die kommt in unser Leben. Bei uns genauso wie bei den anderen. Wie lange? Bis wir auf die Knie gehen und sagen, Papa, ich will nicht mehr länger saufen. Ich will nicht mehr. Ich liebe das Saufen, aber ich will aufhören. Das ist der Schritt in die richtige Richtung. Ehrlich zu werden, nicht zu sagen, oh Herr, ich bin so heilig berührt, ich trinke nicht mehr gerne. Und der Herr guckt in dein Herz und da stehen alle Schnapssorten. Wir können Gott nicht belügen. Wir können auch nicht sagen, oh Herr, ich bin meiner Frau so treu. Und jede, die vorbeiläuft, oh, oh. Werd ehrlich vor Gott. Ich habe gelernt, wenn ich ehrlich Gott sage, was mein Problem ist, der hat mich noch nie zusammengeschissen. Der hat noch nie gesagt, echt jetzt Thomas, bin ich aber entsetzt von dir. Ich dachte, du als Pastor machst sowas nimmer. So hat Gott noch nie reagiert. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, wisst ihr das? Der Heilige Geist hat mir noch nie die Probleme von anderen gezeigt, nur damit ich sie weiß. Er zeigt mir die, damit ich in Fürbitte gehe. Und ihr Fürbitter, wenn ihr eine Information bekommt, ist die nicht für dich persönlich, das geht dich in Scheißdreck an. Wirklich. Du bist nur dazu da, um zu beten, mehr nicht. Warum, wieso, weshalb, wer, geht dich überhaupt nichts an. Muss man knallhart sagen. Und wenn du das nicht gelernt hast, bist du unbrauchbar als Fürbitter. Dann willst du gesehen werden, du willst die große Beterin sein oder der große Superbeter. Leute, das hat nichts mit Gott zu tun. Kämmerlein, Türe zu, hat Jesus gesagt, und da drin bleibt's im Kämmerlein. Bei Gott und nicht raus und diskutieren und debattieren. Das kommt zu nichts, das führt zu nichts. Richtig? Das ist ein Lernprozess, ich weiß. Und manchmal tappe ich da auch ins Fettnäpfchen, ich weiß. Aber dann ist wichtig, dass ich zu Gott gehe und du auch und sag, Herr, das tut mir leid. Hilf mir, dass mir's nimmer passiert. Jeden Tag ist die Gnade neu. Das ist gut, das ist wichtig für uns. Und hier kommen wir zu einer Geschichte in 1. König 19, Vers 18. Nochmal zur Erinnerung, es ist wichtig, vor wem du deine Knie beugst. Wir können nicht Satan dienen und Jesus. Das geht nicht. Und hier sagt der Herr, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. 7000 aus einem Millionenvolk. Nur 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Heute Morgen ist mir was gekommen, was mir noch nie gekommen ist. Wenn du eine Audienz beim Papst hast, du musst niederknien und ihm die Hand küssen. Kann Zufall sein. Denk selber drüber nach. Baal ist der größte Götze gegen Gott. Ist ein anderer Name für Satan. Hast du vor Satan deine Knie gebeugt und ihn geküsst? Schlecht. Wir machen das nicht, klar. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht kleine Gedanken in unserem Leben sind. Chinesen sind alle schlecht. Ganz banales Beispiel, ich weiß. Chinesen sind alle böse. Wenn du so denkst, egal was, dann frag dich, wo dieser Gedanke herkommt. Kommt er von Gott? Kommt er aus der Bibel? Nein. Und Gott sagt dir ganz klar, die, die ihre Knie nicht falsch gebeugt haben und die nicht falsch geküsst haben. Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Ich habe mich so oft gefragt, warum ein Kuss? Weil es so weh tut. Satan will dir immer weh tun. Nicht nur ein kleiner Verrat, mit einem Kuss. Vor 20 Jahren habe ich in der Schweiz gepredigt und dann in Frankreich, dann wieder in der Schweiz, wieder in Frankreich, so bis runter in Genf. Dann irgendwann wusste ich nicht mehr, bin ich jetzt in Schweiz oder in Frankreich? Das ist eine wichtige Frage. Weil im einen Land wird 2-mal aufs Bäckchen geküsst und im anderen 3-mal. Und dann ist mir 2-mal passiert, dass ich so im Hauskreisleiter auf den Mund geküsst habe, weil der stehen geblieben ist, war 2-mal und nicht 3-mal. Und er guckt mich so an, oh. Und ich auch so, peinlich. Irgendwann haben wir mir gedacht, jetzt sind wir in Frankreich, ja, ja, okay. Immer Autokennzeichen, ah ja, Ist aber auch nicht immer sicher, weil die da switchen. Aber da lernst du das. Dreimal oder zweimal, ja. Und wir Deutschen immer mit unserer Umarmung, das kennen die gar nicht. Die machen so, Aber lies, was hier steht. Und wisst ihr, dass diese Stelle auch im Neuen Testament wieder genannt ist? Und zwar in Römer 11, Vers 4. Das, was ich euch vorhin gesagt habe. Drei Stellen im Alten, drei im Neuen. Wichtig, dass wir das sehen. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Gott kann Menschen nur gebrauchen, die ihre Knie nicht vor dem Teufel beugen. Er kann auch nur Christen gebrauchen, die sagen, hey Teufel, vor dir beuge ich mich nicht mehr. Meine Knie, dir widerstehe ich. Kämpf am richtigen Kampf. Kämpf in der richtigen Armee. Kämpf gegen den richtigen Feind. Nicht Fleisch und Blut sind unsere Feinde, sondern wirklich die Mächte der Finsternis. Und wenn wir das verstanden haben, dann fällt es uns auch viel leichter, Menschen zu lieben. Es fällt uns leichter, Menschen zu vergeben, sie loszulassen. Wirklich auch zu sagen, komm, jetzt bin ich mal nicht böse. Ich entscheide mich jetzt einfach mal, Gnade über Recht zu lassen. Und du lebst viel leichter, du bist erleichtert im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das gute Nahrung heute Morgen? Ist das gute Botschaft? Vielleicht sollten wir uns umtrainieren, weil so wie man sich's angewöhnt, so treibt man's, hat mein Chef immer gesagt in der Lehre. So wie man sich's angewöhnt, so treibt man's. Und es stimmt. So wie du das angewöhnst, so machst du es. Wenn du schmatzt beim Essen, dann wirst du auch im Restaurant was machen. Oder mit Arbeitskollegen. Und die denken sich, peinlich. Aber so wie du das angewöhnt hast, so machst du es. Und vielleicht gewöhnen wir uns jetzt um und sagen, Herr, ich will nicht mehr gleich zornig werden und mich aufregen und schimpfen wie ein Rohrspatz. Vielleicht ist es besser, ich fahre mal irgendwo hin, auf den Acker, in mein Kämmerlein oder irgendwo und gehe erstmal auf die Knie und komm runter. Ich gebe erstmal auf und sag, Herr, ich geb's dir. Ich kann's ja eh nicht lösen. Welchen Mensch kannst du verändern? Niemand. Kann ich euch verändern? Nee. Wir sind schon eigentlich am Ende der Predigt jetzt. Und manchmal lasse ich euch beten, lasse ich ein Bekenntnis machen. Manchmal lasse ich euch was nachbeten. Heute Morgen könnten wir was machen, wer hat eine Idee? Wir könnten auf die Knie gehen. Wenn du Lust hast, darfst du das jetzt machen. Und darfst einfach wirklich nur in deinem Herzen Gott Antwort geben, sagen, Herr, danke für die Botschaft. Danke, dass ich die Möglichkeit habe, aufs Knie zu gehen. Danke, dass ich mich beugen darf vor dir. Danke, dass ich mich wirklich vor dir beugen darf, Jesus. Dass ich sagen kann, ich gebe auf. Dass ich jetzt gerade in diesem Moment diesen Schritt tue vor anderen, wo ich mich demütigen muss. Wo vielleicht auch mein Körper wehtut. Aber ich nehme jetzt eine kurze Zeit, wo ich sage, Herr, ich nutze diese Chance jetzt im Geist. Und komm vor deinen Thron heute Morgen. Ich gebe dir Antwort und sage, Herr, lehre mich auf die Knie zu gehen. Lehre mir, den Kampf zu gewinnen, nicht im Stehen, sondern auf den Knien. Herr, du bist es, der mich führt und leitet auf rechte Straße um deines Namens willen, Herr. Ich bete heute Morgen, dass alles, was mich von dir trennt, abfällt, dass alle Rebellion, alle Hochmütigkeit weggeht. Herr, dass du mich wirklich auf die Knie bringst, wo ich dir nimmer weglaufe, wo ich zuhören muss, wo ich alle Macht aufgebe, wo ich mich klein mache, wo ich nicht schnell reagieren kann, wo ich nicht weglaufen kann, wo ich dir einfach zuhören muss und es auch will. Herr, wo ich wehrlos bin und wo ich meinen Stand aufgebe heute Morgen, wo ich auf Empfang gehe, wo ich gesegnet werde, wo ich zuhöre, wo ich zur Ruhe komme, wo ich frei werde, wo ich die Wahrheit erkenne, wo ich mich mit dir eins mache und wo ich gehorsam werde. Danke, Jesus, für diese Gnade. Danke, 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 Herr. Und nimm dir jetzt noch ein paar Sekunden, wo du einfach aus deinem Herzen ihm Antwort gibst. Der Herr sagt, ich werde dich näher zu mir ziehen. Ich werde dir tiefere Weisheit und Offenbarung geben. Ich werde dir Durchbrüche geben und Siege in deinem Leben. Ich werde dich hineinführen auf den Knien in deine Berufung. Ich werde dir geben, was dein Herz begehrt. Ich werde mit dir sein, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde dich stärken. Ich werde dich stark machen gegen den Feind. Ich werde dich Zeichen und Wunder sehen lassen. Und ich werde dich gebrauchen zur Ehre meines Namens. Vergiss diesen Morgen nicht. Vergiss nicht, was du heute gehört und gelernt hast. Und mach es zu einer alltäglichen Sache. Nicht zu einem Ritual, sondern zu etwas Kostbarem. Sieh es als Geschenk heute Morgen. Sieh es als ein Zeichen des Sieges. Der Herr sagt, folge mir nach. Schau, wie ich es gemacht habe. Ich habe den Vater gesucht in der Stille. Ich bin auf meine Knie. Und dann konnte ich sagen, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich habe es gesehen auf den Knien. Und ich sage nur das, was ich den Vater abreden hören. Ich habe es gehört auf den Knien. Und ich habe einen Stand eingenommen in dieser Welt gegen den Feind, gegen die Mächte der Finsternis. Ich war bei meinem Vater auf den Knien und beim Feind auf meinen Beinen. Und nicht umgekehrt. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Güte. Halleluja. Amen. Yes.